die Hand. Politik, Lifestyle, Sex, alles.
Hallo zusammen.
Ich muss jetzt schon lachen. Es gibt einen Grund dafür, aber jetzt erstmal.
Der Reihe nach, ja. Ihr seht, wir sind der fröhliche Podcast, aber auch der Aufklärungspodcast. Wir, das heißt, das ist zum einen Flo.
Yes.
Und das bin zum anderen ich, Alex. Willkommen zu Folge 1. Um was geht's in Auf die Hand? Das ist ein Podcast, der ein bisschen auch Hände reichen soll, und zwar auf eine Art, in der wir Wissen weiterreichen.
Und das Allerwichtigste, uns ist wirklich, glaube ich, der allerwichtigste Punkt, wir wollen euch nicht belehren.
Um Gottes Willen, nein.
Wir wollen euch nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch, sondern wir wollen euch eigentlich auf unser beider Lernreise mitnehmen, weil wir von den meisten Themen auch erstmal keine Ahnung hatten.
Genau, wir haben Themen entdeckt, über die wir gesagt haben, können wir diskutieren, und dann haben wir uns erst reingefuchst, und dieses Wissen wollen wir euch weitergeben, auf die Hand quasi. Also einfach verpackt, könnt ihr weiter damit auch angeben, dass ihr jetzt neues Wissen habt. Das ist unser Podcast. Warum hat jetzt Flo am Anfang gelacht? Wir sind hier offiziell in Folge 1. Was ihr nicht wisst, ist, dass wir eine sogenannte Blockproduktion haben. Also wir machen immer staffelweise unsere Folgen. Und wir haben die Folge 1 aufgezeichnet, die Folge 2 und die Folge 3. Und nach der Folge 3 haben wir gesagt, wir sind so richtig im Flow. Und dann kam Flo zu mir und hat gesagt, weißt du was, Alex, jetzt zurückblickend gesehen, das Intro von Folge 1 ist total scheiße. Das versteht kein Mensch.
Und weil wir sehr unvermittelt, was euch gleich auffallen wird, total unvermittelt auch in diese Folge reinspringen. Und auf einmal spiele ich einen Ton ab und man hat irgendwie davor zu wenig gehört und dann danach aber auch nicht so richtig die Auflösung, was hätte davor sein sollen.
So, und jetzt kommt, pass auf, jetzt sind wir in der Matrix. Jetzt, was wir jetzt gerade sprechen, ist aufgezeichnet nach Folge Nummer 3. Das heißt, wir sprechen jetzt das Intro für eine Folge, die wir vor einigen Wochen aufgezeichnet haben. Wir wissen aber nicht mehr, was wir eigentlich in den nachfolgenden Folgen gesagt haben. Jetzt versuchen wir, also ihr werdet lachen bei Folge 2, wenn wir dann wieder Bezug nehmen auf die Folge.
So bescheuert.
Also Folge 2 ist quasi älter als, älter als Folge 1. Genau. Versteht ihr, was ich meine? Es ist wirre, aber wir versuchen jetzt in diesem Moment euch zu erklären, um was es jetzt in der aktuellen Folge geht.
Trickle Down. Es soll einfach nur um Trickle Down gehen. Ich glaube, das kommt auch zu kurz am Anfang. Und den Ton, den ihr jetzt dann gleich hören werdet, den habe ich extra rausgesucht, weil das aus einer alten Fernsehserie ist. Das erkläre ich dann gleich. Und das hat das Thema so schön beschrieben. Und warum wir auch so ein bisschen ins Diskutieren gekommen sind, ist, weil ich habe mich reingefuchst in das Thema Trickle Down. Mhm. Und wir sind relativ schnell an die Grenze gestoßen. Scheiße, was zählt jetzt eigentlich alles noch mit rein? Und genau aus diesem Grund stehen wir jetzt hier und müssen das Intro nochmal neu aufzeichnen.
Genau, also das ist jetzt das Vorabgespräch mit euch. Wir sind quasi jetzt unsere eigenen Warm-Upper gewesen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir waren jetzt vor dem verschlossenen Vorhang. Jetzt gehen Flo und ich von der Bühne wie als Warm-Upper. Und jetzt geht der große Vorhang auf. Und los geht's jetzt noch einmal. Ihr hört jetzt noch einmal das Intro von Auf die Hand. Ladies and Gentlemen, have fun.
Auf die Hand.
Ich habe tatsächlich einen Ton vorbereitet. Ich bin voll krank vorbereitet in die Folge rein, und ihr kennt bestimmt noch die Serie Die Dinos. Beziehungsweise, ja. Alex, kannst du dich dran erinnern?
Nicht die Mama.
Ja, aus den 90ern.
Ja. Komischerweise war ich als Kind, / Jugendlicher, nur krank genervt von der Serie. Fällt mir jetzt, wenn ich gerade drüber nachdenke.
Fand's total toll.
Ja, jetzt, wenn
mit
ich die...
dicken Dino-Papa und ja, kleinen
total.
Baby.
Total, wenn ich jetzt drüber nachdenke, also oder wenn ich jetzt Folgen nochmal anschaue oder auf YouTube irgendwelche Schnipsel, denke ich mir so, ey, richtig gute, vom Content her auch richtig, richtig wertvolle Serie eigentlich gewesen.
So, und jetzt musst du uns erklären, wie du von den Dinos auf dein aktuelles Thema kommst.
Ja, ich würde sagen, wir hören jetzt einfach mal in den Ton rein.
Trifft es zu, dass Sie für extrem hohe Besteuerung der Armen und völlige Steuerfreiheit der Reichen sind?
Sehr richtig. Das ist nämlich meine Abwärtsströpfchen-Theorie, wissen Sie? Die Wohlhabenden leben doch meistens in großen Häusern ganz oben auf den Hügeln. Und wenn wir denen das gesamte Geld zukommen lassen, dann fällt ihnen bestimmt so manche Dinomark aus der Tasche und tröpfelt abwärts zu den Armen.
Ja, ich verstehe.
Das ist eine Szene aus den Dinos.
Okay. Und die reden davon, dass reiche Leute ganz viel Geld haben und die ganz oben wohnen. Und wenn die ganz viel Geld ganz oben haben, dann achten sie nicht mehr so auf ihr Geld, und das Geld rieselt nach unten zu den Armen, zum Fußvolk. Und dann hat das Fußvolk davon was, dass die Reichen reich sind.
Diesem Clip kann man eigentlich eine Überschrift geben, nämlich Trickle Down.
Okay.
Das heißt, was hier der Dino erklärt, ist eine Wirtschaftstheorie.
Mhm. Trickle Down.
So, Trickle Down heißt die und heißt eben herunterrieseln. Deswegen sagt der Dino dann, rieselt dann irgendwann runter. Und wie schon in dem Clip völlig richtig gesagt wurde, geht man davon aus, bei dieser Vorstellung, dass wenn man die Reichen noch reicher macht, wird automatisch der Wohlstand bei den unteren Schichten, also der Mittelschicht und dann auch der ärmeren Schicht, automatisch mitwachsen.
Das habt ihr vielleicht schon mal gehört, also um die Wahlkampfzeit rum. Mhm. Das wurde sehr gerne auch von der FDP, ich will jetzt nicht sagen propagiert, dann hat das gleich so eine negative Konnotation, aber von der FDP gerne im Wahlkampf hergenommen, dass sie gesagt hat, man muss die Reichen fördern, die Wirtschaft, die Industrie nach oben treiben, weil dann auch die eigentlich immer zu kurz kommen, was davon haben, weil der Wohlstand nach unten durchrieselt.
Was ich da total spannend finde, ist, dass wenn man, also Christian Lindner, wurde häufiger mal auf diese Idee angesprochen. Warum? Weil da muss man es verstehen, vielleicht kennt ihr auch Christian Lindner überhaupt nicht.
Aber auch FDP-Chef und aktuell und Finanzminister.
Und Fotomodel. Er ist definitiv Fotomodel.
Fotomodel und nebenbei auch noch Finanzminister.
Und der spricht immer mal wieder, also wenn man sich irgendwelche Landsendungen oder sowas anhört, dann spricht er immer mal wieder davon, man muss dem Markt quasi die freie Verfügung geben. Der Markt reguliert sich von selber. Das sagt Christian Lindner gebetsmühlenartig. Der Markt wird sich von selbst regulieren. Und genau das bedeutet eigentlich so ein bisschen Trickle-Down. Das Interessante ist, dass wenn Christian Lindner spezifisch danach gefragt wird, ja, ob er dann ein Befürworter der Trickle-Down-Theorie ist, dann sagt er immer nein. Dann sagt er immer nee. Das kann man so jetzt nicht sagen.
Ja, aber das ist es doch, oder?
Das ist es.
Also wenn er sagt, der Markt reguliert sich von selbst, also wenn von oben was nach unten abfällt, dann wäre das ja die Bestätigung dafür, dass Christian Lindner ein Trickle-Down-Fan ist. Also ja, die Frage an sich ist jetzt vielleicht auch mal, um euch gleich mit ins Boot zu nehmen, dass ihr auch mal bitte kurz mal drüber nachdenkt. Also glaubt ihr an die Theorie, dass wenn es den Großen, also den Reichen noch besser geht, dass es denen so gut geht, dass sie vom Wohlstand automatisch was abgeben an die kleinen Menschen, teilweise an uns, an euch vielleicht. Ich weiß nicht, wie eure Situation ist.
Darf man das Wort Milchmädchenrechnung? Darf man das Wort eigentlich Milchmädchenrechnung sagen? Ich habe jetzt gerade spontan darüber nachgedacht, weil jetzt wollte ich sagen, ist das nicht eigentlich eine Milchmädchenrechnung? Aber oder ist das nicht eigentlich jetzt ein diffamierendes Ding?
Weil Mädchen und Milchmädchen und Milchmädchen diffamiert ist, meinst du?
Weil ich dadurch ja gleichstellen würde, dass ein Milchmädchen
dumm ist.
Ja.
Ja, und nicht rechnen kann. Das wäre ein Thema für eine weitere Podcast-Folge.
Wir nehmen es mit drauf. Ich schreibe es in die Liste. Ja. Ist das Wort Milchmädchenrechnung eigentlich problematisch? Was ich aber auf jeden Fall sagen möchte, man muss wissen, die USA, also die Republikaner, sind absolute Verfechter dieser Theorie. Also amerikanische Präsidenten, die von den Republikanern abstammen. Abstammen, ja. Die aus dem Hause der Republikaner kommen, die finden das immer toll und die haben quasi immer so eine Wirtschaftsform vorgelebt. Donald Trump war das Paradebeispiel, seine komplette wirtschaftliche Idee.
Ja, aber auch schon George W. Bush davor ging auch in die Richtung. Auch sein Vater George Bush und Ronald Reagan, die waren alle in die Richtung, ja.
Und das in Deutschland gab es dann auch mal die offizielle Marschroute. Dass man nach Trickle-Down jetzt wirtschaften sollte. Ich meine, das war in den frühen Nullerjahren auf jeden Fall, war meines Wissens Schäuble der Finanzminister, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und man ist dann aber relativ schnell zurückgerudert, weil man gemerkt hat, na so ganz geht die Rechnung nicht auf. Und es gibt sogar eine große wissenschaftliche Untersuchung. Es gibt wissenschaftliche Daten, empirische Daten wurden erhoben, die ganz klar zeigen, das funktioniert so nicht.
Ich will noch einen Step davor machen.
Gerne.
Also ich würde gerne mit euch anhand eines ganz konkreten Beispiels für Trickle-Down das erst noch ein bisschen plastischer machen. Und was bedeutet das im normalen Leben, wenn man sagt, die Reichen geben automatisch an die Ärmeren ab? Tun sie das absichtlich, tun sie das unabsichtlich? Ist es dadurch, dass die mehr konsumieren oder mehr investieren?
So, jetzt sind wir nämlich eigentlich bei der ersten Problemstellung. Die Trickle-Down-Theorie kann natürlich auf verschiedene Wirtschaftsbereiche angesetzt werden. Wir können später mal ganz kurz das anhand eines Kleidungsstücks oder einem Supermarktartikel durchgehen. Denkt ihr jetzt, hey, wie könnte das denn sein? Aber ja, funktioniert auch da. Ich weiß, für viele ist es wahrscheinlich, wenn ich jetzt allein schon das Wort Pandemie in den Mund nehme, denke ich,
schalt dich gleich weg.
Ich will aber anhand dessen kann man was ganz gut erklären. Was ist nämlich in der Pandemie passiert?
Ja.
Große Konzerne haben auf einmal gejammert und uns geht's ja so schlecht und die, oh nein, die Kreuzfahrtindustrie und die Luftfahrt und wir Adidas und Apple haben auf einmal ganz, ganz laut geschrien und dann hieß es auf einmal, wir würden ja was Gutes tun, wenn wir konsumieren, weil wir dadurch die Wirtschaft am Leben erhalten. Und dann sind auch Wirtschaftsmäuschen wie Christian Lindner auf die Idee gekommen, hey, wir pumpen Geld in diese reichen Unternehmen rein.
Mhm.
Jetzt sollte man aber wissen, das ist vor ein paar Monaten, glaube ich, ist es mittlerweile her, was ist eigentlich passiert mit dem Geld, das in große Konzerne reingehen, beziehungsweise jetzt kommen wir zur Trickle-Down-Theorie. Jetzt würde man ja davon ausgehen, okay, wenn wir jetzt ganz viel Geld in Apple investieren, oder machen wir ein deutsches Beispiel, wir investieren ganz viel Geld in VW, weil wir dann die Hoffnung haben, dass das automatisch an uns, weil das VW dann so verteilt in ihre Industrie, in die Mitarbeiter und so weiter.
Und jetzt mal ganz platt könnte man sagen, also ich habe ja weniger Ahnung von Trickle-Down als Flo, könnte man sagen, ja, wenn die so viel Geld kriegen, dann können die Autos auch günstiger machen.
Oh, an der Stelle machen wir einen kurzen. Alex hat jetzt gesagt, er hat Flo mehr Ahnung als ich. Ich glaube, wir können jetzt mal an der Stelle ganz kurz hier die Hosen runterlassen. Bei den meisten Sachen, von denen wir, mit denen wir über, mit euch sprechen, ja, haben wir häufig auch nur so eine ganz krasse Halbahnung gehabt, haben dann miteinander gesprochen, dass wir das Thema total interessant finden und uns dann erst angefangen, wochenlang quasi in gewisse Thematiken reinzufuchsen.
Genau, meistens haben wir das aufgeteilt, was wirklich kompliziert ist.
Ja, total, weil was uns mega, mega, mega wichtig ist, es hat 100 Mal zu Alex gesagt, ich will nicht, dass das Gefühl entsteht, wir belehren hier irgendjemand, weil wir haben dafür ja gar nicht die Expertise.
Was wir nicht haben, ist diesen Oberlehrer-Zeigefinger.
Ja.
Auf gar keinen Fall. Nein, wir wollen mit euch Dinge erarbeiten. Deswegen geht das vielleicht auch in der Erklärung mal ein bisschen drunter und drüber, weil wir es einfach reinmäßig erklären. Genau, jetzt nochmal zurück. Jetzt versuche ich wieder zurückzukommen. Also ich mache deine Outro-Musik. Das war der Einwurf von Alex, dass Flo schlauer ist. Ende. So, zurück. Also Trickle Down. Flo kennt sich da besser aus. Und ich habe gesagt, ich hätte gerne mal so ein plumpes Beispiel, wo man merkt, dass auch die Ärmeren von Trickle-Down profitieren. Und ich habe gefragt, wäre es dann eigentlich auch, das wäre ein logischer Gedanke für mich, wenn VW vollgepumpt wird mit Kohle, dass irgendwann VW sagt, okay, dann können wir die Autos auch später, wenn es uns wieder besser geht, also jetzt zum Beispiel, dann einfach günstiger machen,
ja,
damit
mehr
Menschen Autos kaufen.
Genau.
De facto ist das aber wahrscheinlich nicht so.
De facto ist es nicht so, sondern was natürlich passiert, wir können auch gleich noch auf den privaten Gebrauch von Geld natürlich zu sprechen kommen, ist, dass Unternehmen anfangen, für sich selbst zu wirtschaften, also aus dem Geld wieder mehr Geld zu machen. Jetzt muss ich doch nochmal auf Apple zurückkommen, weil da das jetzt ein ziemlich neu dann rauskam. Ich glaube in den
Also ist Apple unterstützt worden während der Pandemie?
Apple sollte unterstützt, nee, die wurden glaube ich sogar. Oh, das sind jetzt, da könnt ihr gerne mich sehr gerne hand@fantasy.de, alle die es besser wissen, bitte eine E-Mail schreiben, dann kann ich das in der nächsten Folge nochmal korrigieren. Apple, haben sie nicht nur angefangen, sondern das machen sie schon seit langer Zeit, kauft seine eigenen Aktien, um den eigenen Wert immer weiter nach oben zu pushen. Ich glaube, im Pandemiejahr letztes Jahr hat Apple den höchsten Wert aller Zeiten erreicht, während
und
doch eigentlich die Geschichte
von allen Unternehmen auch.
Ja, ja. Wenn doch das eigentliche Narrativ war, dass es den ganzen Unternehmen so schlecht gehen würde, hat Apple eine Zahl erreicht, die davor noch nie erreicht wurde.
Was aber auch abstrus ist, wenn sich dann Unternehmen selber hochpushen.
Genau.
Das hat ja dann mit der Realität und mit dem eigentlichen Konsum nur noch begrenzt was zu tun.
Das heißt, ist einfach,
du steigerst deinen Marktwert ins Unendliche, und ohne aber mehr Output zu haben, ohne mehr Benefits für den Rest zu haben.
Ihr habt diesen Superkonzern Apple jetzt und der macht Geld ohne Ende, wird dann auch noch mit Geld befeuert, in der Hoffnung, das wird auf eben ganz unten dann auch bei uns Konsumenten landen, dass das iPhone dann beispielsweise günstiger ist, aber natürlich auch, die sorgen dann für faire Arbeitsbedingungen, die zahlen faire Preise und so weiter und so fort. Passiert aber nicht, sondern, oder beziehungsweise dann noch weiter in finanziellen Welt zu bleiben, sie investieren auch in andere Unternehmen. Sie kaufen andere Aktien, die Aktien werden günstiger, mehr Leute können investieren und dann würde das Ganze wieder ein bisschen mehr Sinn machen. Aber Apple kauft und verkauft sich gegenseitig die ganze Zeit die Aktien, um ihren Wert so gesehen ja dann auch künstlich in die Höhe zu treiben und dann so einen Wert zu erreichen.
Und das heißt, sie bleiben eigentlich in ihrer eigenen Klasse und die Klasse unter ihnen kriegt das gar nicht mit. Das ist in einer anderen Etage. Das wird hinter verschlossenen Türen gemacht, da hast du eigentlich gar keinen Einfluss. Das ist, darüber können wir auch mal sprechen, das finde ich ein sehr interessantes Thema, weil jetzt könnte man im Umkehrschluss sagen, ja, diese blöden Idioten, die boykottiere ich.
Ja.
Wenn du auch sagst, da werden die Arbeitsbedingungen nicht besser, könnte ich doch sagen, durch meinen Boykott setze ich ein Zeichen und zwinge die in die Knie. Die Realität ist aber, die Arbeitsplätze werden da nicht besser, dann werden es im schlimmsten Fall einfach weniger.
Ja.
Also dadurch, dass ich irgendwas boykottiere oder auch früher H&M oder, wenn, oder auch Amazon, wenn ich das nicht nutze, wird die Arbeitsbedingung desjenigen ja nicht besser, sondern im schlimmsten Fall verliert das einfach, weil der Umsatz zurückgeht.
Es wird einem aber häufig das Gefühl vermittelt, ich könnte es dadurch besser machen.
Ja, ich glaube, das ist nicht so, da können wir aber gerne auch mal in einer Folge drüber reden, wie wir als Einzelne durch Boykott wirklich was ändern können.
Ja.
Weil, also wie gesagt, wenn ich jetzt bei Apple oder Amazon nicht mehr einkaufe oder das ganz viele nicht mehr machen, im schlimmsten Fall wird dann halt einfach der Lohn gekürzt oder es werden die Stellen gestrichen und automatisiert, dann müsste man von übergeordneter Hand ja eigentlich einschreiten.
Da wird ja von der Stärke des Kollektivs gesprochen und wenn wir jetzt mal angenommen, wir kommen hier aus Augsburg, Augsburger Radiosender hier, Radio Fantasy, dementsprechend auch ein Augsburger Podcast. Und allein, stell dir vor, ganz Augsburg würde sagen, okay, wir kaufen nicht mehr bei Amazon ein, das kriegen die gar nicht mit.
Nein,
das interessiert die überhaupt, obwohl das 250.000 Leute sind, die denken sich, oh, keine Ahnung.
Aber selbst wenn dann der Umsatz runterginge, dann würden die an anderen Stellen einsparen, aber wir würden nie auf die Idee kommen zu sagen, ja, wir müssen schauen, dass wir der beste Arbeitsplatz der Welt sind.
Da gibt's aber natürlich dann noch ein paar spannende Perspektiven genau zu diesem Gedanken. Aber ja, lass uns das in eine andere Folge reintragen. Finde ich spannend. Haben wir schon die Milchmädchenrechnung und wie ist es eigentlich mit dem individuellen Boykott? Inwiefern hat man da eigentlich Macht? Oder manchmal wird einem ja auch falscher Druck dadurch auferlegt. Trickle Down, das war jetzt so ein bisschen die Unternehmensperspektive. Wir können jetzt aber mal ganz kurz überlegen, hey, ist dann diese Theorie grundsätzlich Bullshit? Aber so kann man das ja tatsächlich gar nicht sehen. Wenn man jetzt an Supermarktgüter denkt, da habe ich vorhin mal so in den Raum geworfen, wenn wir jetzt einfach mal 30 oder 40 Jahre zurückgehen, danke Alex für den Zwischenhuster.
Ich habe weggehustet und in die Armbeuge.
Ja, zu Recht, gut. Und wenn wir jetzt mal 30, 40 Jahre zurückdenken, also ihr jetzt, wenn, jetzt wollte ich sagen, ihr eure Eltern, ich weiß ja gar nicht, wie alt ihr seid, aber wenn ich jetzt
mit, die Eltern.
Ja, wenn ich jetzt mit 26 meine Eltern.
Ich stelle mir gerade vor, wir stellen uns so mit 20er vor, in Wahrheit sind dann nur über 80-Jährige, die uns hören, was auch möglich ist. Herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid.
Hatten deine Eltern die Möglichkeit, zu Aldi oder zu Lidl zu springen und dann zurückzukommen mit beispielsweise Kaviar aus dem Kühlregal?
Nein, definitiv nicht. Also Aldi war da wirklich noch ein Ramschladen. Die fangen jetzt erst in den letzten Jahren an, die Regale schön einzurichten. Und so, nee, war nicht so. Da gab es einfach Aldi, bist du hingegangen, weil du Kohle sparen wolltest. Ganz, ganz klar.
So, und jetzt sind wir bei Trickle Down. Warum? Kannst du den Gedanken weiterführen oder soll ich da nochmal?
Mach mal.
Wir bleiben jetzt mal bei dem Beispiel Kaviar, weil mir das relativ häufig ins Auge springt, wenn ich, egal zu welchem Discounter ich gehe, Lidl, Aldi, Penny, und ich laufe am Kühlregal vorbei, gibt es verschiedene Ausführungen von Kaviar. Für relativ erschwinglich. Wenn man eben ein paar Jahrzehnte zurückgeht, war Kaviar, ist es natürlich heute auch noch ein absolutes Luxusprodukt, wenn man auf gute Qualität achtet. Aber es war wirklich nur in speziellen Kreisen zu kriegen. Du musstest in ein schönes Restaurant gehen oder du musstest zum Feinkostladen, der 2 Stunden entfernt ist, fahren, um vielleicht privat auch für die Silvesterparty Kaviar zu bekommen. Und jetzt ist es aber über die Jahre, ist es quasi runtergetrickelt. Runtergerieselt. Das heißt, es wurde immer günstiger, immer mehr Leute haben es konsumiert, immer mehr Leute die Nachfrage, weil die Nachfrage natürlich auch da war. Das heißt, der nächste Step war dann vielleicht von einem Feinkostladen dann, dass es mal eine Aktionswoche bei Rewe gab. Oder damals gab es noch Extra, wer den Supermarkt noch kennt.
Und nein, Minimal. Minimal kenne ich auch. Plus kenne ich noch.
Plus. Krass. Gut, da habe ich gute Erinnerungen dran. An Plus habe ich sehr gute Erinnerungen.
Tengelmann.
Und dann ist dieses Kaviar quasi immer weiter runtergetrickelt, immer günstiger geworden, weil die Nachfrage im Markt da war. Der Markt konnte dadurch den Preis neu definieren, konnte es immer günstiger machen. Und jetzt ist es sogar schon im Jahr 2022 so, dass du bei jedem Discounter Kaviar bekommen wirst. So,
ja, aber dann ist die Frage, ist es wirklich ein Trickle-Down-Phänomen, weil die da oben haben gesagt, hey, die da unten sollen auch was kriegen, wir geben ihnen Kaviar weiter. Oder ist es einfach so, weil man einfach eine Marktlücke gesehen hat, wenn man das Ganze industrialisiert, also auf Massenkonsum geht, dann kann man automatisch die Preise drücken, wenn man nur die richtige Menge macht und einen Trend ausruft und sagt, hey, Kaviar ist das Ding, dass es dadurch eine Berechtigung bekommen hat, massenkompatibel zu sein.
Es ist tatsächlich in der Wirtschaft wird auch da, wie gesagt, an jeder Stelle, an der ich jetzt übrigens Bullshit erwähne, gerne in eine Mail schreiben, wird in der Wirtschaft tatsächlich von Trickle-Down gesprochen?
Ich bleib gerade nochmal beim Supermarkt und Trickle-Down und ich überlege mir, ob das auch Trickle-Down ist, wenn du dir überlegst, Bio-Lebensmittel, die hast du früher nur sehr, sehr ausgewählt bekommen. Und ich musste mal ein Logistikzentrum für Norma eröffnen, also als Moderator. Und da habe ich mit einem relativ hohen Tier dann behind the scenes gesprochen, der gesagt, hey, das frische Ware, und Bioware, das wird für uns Discounter immer, immer, immer wichtiger. Die nehmen, ich plötzlich 30% schon vom Gesamtmarkt in Sachen Lebensmittel ein oder so. Also ich weiß nicht mehr die Zahl, aber es war schon relativ hoch und das ist mittlerweile auch schon 6-7 Jahre her. Mhm. Also, und das sieht man ja auch, du kannst dir mittlerweile Bio-Produkte auch in Supermärkten, in Discountern kaufen, was früher nicht möglich gewesen wäre. Da hattest du Alnatura und wie die alle heißen, und das hat halt auch richtig Geld gekostet. Die gibt es auch nach wie vor und wahrscheinlich ist das da auch noch das bessere Produkt. Und man müsste dann auch mal schauen, wie wirklich Bio das alles in Discountern ist, aber die kriegen ja teilweise auch gute Noten.
Aber wenn wir das jetzt mal versuchen, auf Trickle Down zu übertragen, würde ich jetzt mich mal zumindest so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, müsste es ja eigentlich schon sein, weil ein Bioprodukt früher nur in ausgewählten Märkten, teilweise in ausgewählten Supermärkten, zu finden war. Jetzt hat sich das Produkt aber quasi in der Masse immer weiter verteilt. Mhm. Und dann ist dieses Bioprodukt quasi immer interessanter geworden, dann auch für einen konventionellen Supermarkt, dann ist das Bioprodukt noch interessanter geworden, auch für Discounter. Das heißt, es ist irgendwann in der breiten Masse angekommen und genau das müsste ja Trickle Down, es ist durch die Schichten durchgesickert, beschreiben.
Ja, ich weiß nur nicht, ob es, es gibt so unterschiedliche Ansätze, ob ich das. Ich glaube, man darf Trickle Down nicht als etwas bezeichnen, was per se das Ziel hat, dem Kleineren zu helfen, sondern es ist einfach ein Phänomen, das passiert.
Genau.
Das wird nicht bewusst irgendwie gemacht und so sagen, hey, der Kleine muss ja auch profitieren, sondern der Markt erschließt sich neu, er findet Lücken, die dann mit sich bringen, dass der kleine Mann, darf man das sagen, muss ich auch die kleine Frau, der kleine Mensch, dass der davon profitieren kann. Mhm. Aber es war nie von vornherein das Ziel, dass es dem besser geht, sondern es ist einfach ein schöner Nebeneffekt.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber und um jetzt nochmal vielleicht ganz zum Anfang zurückzukommen, wir haben ein bisschen über Christian Lindner und so gesprochen und diese Vorstellung existiert ja dann tatsächlich in der Wirtschaft, dass man sagt, oder bei jetzt Liberalen, dass man sagt, naja, wir lassen den Markt sich selbst regulieren und dann wird es schon ihr Übriges tun. Was mich bei dieser Vorstellung, weil du auch anfänglich die Frage so an alle HörerInnen da draußen gestellt hast, was ich nie verstehen werde, es wird immer dann davon gesprochen, wenn wir jetzt beispielsweise Steuern von Reichen erleichtern, wird es am Ende auch den Armen helfen?
Steuern von reichen Unternehmen oder Steuern auch von reichen Privatpersonen?
Auch von reichen Privatpersonen. Eine Reichensteuer ist ja wie ein heißes Ei, eine heiße Kartoffel, die wird ja sofort, bloß nicht die Reichen verkraulen, nicht, dass die ins Ausland gehen könnten. Aber was mich eigentlich bewegt bei dieser ganzen Frage ist die plumpe, einfache Antwort nicht einfach, wie können wir gegen Armut vorbeugen, die Armen finanziell zu unterstützen? Es gibt doch mittlerweile etliche Untersuchungen und teilweise richtig krass fundierte empirische Daten dazu, weil dann ja immer diese Vorstellung davon herrscht, oh, aber die Armen, für was geben die dann ihr Geld aus? Etwa für Zigaretten und Alkohol?
Ich glaube, das ist, ja, sprich,
wenn jetzt ein, beispielsweise Hartz IV, wenn das immens, beispielsweise, ich glaube, von wie viel 290 Euro im Monat wären nötig, um den Mindestbedarf eines Menschen zu decken, also plus den Satz, den man jetzt schon bekommt, verstehe ich nicht. Also für mich wäre der Ansatz ein ganz anderer. Wenn wir Arme reicher machen wollen, dann geben wir den Armen einfach in allererster Linie erstmal mehr Geld.
Ich glaube, da spielt eine Angst mit. Und zwar, weil ich glaube auch der Großteil, und es gibt ja diese Versuche mit bedingungslosem Grundeinkommen, und das ja in einigen Versuchen wohl ganz gut geklappt hat, weil und die grundsätzliche Angst ist, und die wurde auch in diesem, ich glaube, ich habe das Buch gelesen, Utopia für Realisten, da wurde das, glaube ich, beschrieben, und die grundsätzliche Angst ist ja, du gibst den Armen, erwischt aber viele Arme, die selbstverschuldet arm sind und gar keinen Bock haben zu arbeiten. Das ist ja die Grundangst, dass du Leuten den Arsch pimperst, die es gar nicht verdient haben. Da übersieht man, dass viele unverschuldet in Not gekommen sind.
Und übersieht, dass viele, die einfach reich sind durch Nichtstun und Blödheit.
Ja, genau. Das ist die Kehrseite der Medaille. Aber viele sind eben arm und würde man denen an die Hand geben, die Mittel, ja, vielleicht sind sie alleine nicht fähig, diese Mittel zu kriegen, aber man gibt ihnen ein Startup und dann gehen sie durch die Decke. Aber die Grundangst ist, dass du enttäuscht wirst, dass du denjenigen, in die investierst, weil du als Otto Normalbürger ja nicht einschätzen kannst, ist die Mehrheit so oder die Mehrheit so. Was da ärgerlich ist natürlich, es gibt ja natürlich auch wissenschaftliche Erhebungen, die diese Ängste nehmen könnten.
Ja.
Aber diese Hürde zu überwinden, wenn du sagst, ich habe mein ganzes Leben, also als Mittelständler, der sein ganzes Leben kämpfen musste für seinen Wohlstand, der nicht reich ist, aber auch nicht arm, der die Möglichkeit hatte, dafür zu kämpfen, nicht arm zu sein.
Der wird ja aber durchs bedingungslose Grundeinkommen nicht benachteiligt, sondern hat er immer noch mehr.
Das weiß er aber nicht.
Aber wieso, wenn man das ordentlich erklärt, weiß man das doch.
Nein, also er selber sagt ja gar nicht, es geht gar nicht darum, dass ich dann plötzlich arm bin, sondern dass plötzlich ich musste, das hat wahrscheinlich auch mit Neid zu tun, aber sehr viel eben mit Angst. Ich habe so viel arbeiten müssen für das, was ich erreicht habe. Und jetzt kommt einer, von dem ich ausgehe, der hatte keinen Bock, weil warum ist der arbeitslos? Wie gesagt, völlig pauschal, das kann man auch total verurteilen. Aber diese Angst, dass jemand ihn plötzlich überholt, wobei ja auch schon wieder komisch ist, wieso überholen, weil wenn jeder ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, dann sind wir alle auf derselben Basis. Aber diese Angst, dass das Geld in falsche Hände gerät.
Wir haben als Sozialstaat Deutschland wahnsinnig viele finanzielle Hilfen, die sich aber teilweise gegenseitig aushebeln. Wenn wir jetzt beim Hartz-IV-Beispiel bleiben, dass dann das Kind, das einen Ferienjob hat, das ganze Geld einfach abgezogen wird, weil sie sagen, naja gut, dann, also der kann dann nicht plus arbeiten, sondern das Amt sagt dann, nö, wenn du hier was noch dazu verdienst, dann ziehen wir das aber wieder schön ein. Und da stelle ich mir eher die Frage, wenn wir über das bedingungslose Grundeinkommen sprechen, was da für ein organisatorischer Aufwand ist. Und wenn man dann an die ganzen Ämter in Deutschland denkt, da kriege ich jetzt schon das kalte Kotzen, weil ich glaube, niemand, und da nehme ich jetzt auch kein Amt in den Schutz, niemand geht auf ein Amt irgendwie gerne, weil da tolle Servicekräfte sind.
Doch, ich war immer auf dem Finanzamt, die waren nett zu mir. Wahrscheinlich, weil sie gewusst haben, sie kriegen Geld von mir.
Na so nämlich. Aber wäre dann nicht der viel logischere Schritt beispielsweise eben an da anzusetzen und zu sagen, okay, wir bieten einen besseren Hartz-IV-Satz an, wir bieten mehr Familiengeld an und so weiter. Ich glaube, dadurch würde man viel eher für diese Zufriedenheit und Gleichheit denken, weil, du hast es schon angesprochen, es gibt ja diese Untersuchungen zum bedingungslosen Grundeinkommen. Ich denke da immer an ein Berliner Modell, wo dann eine Pflegerin begleitet wurde, die dann im Interview gesagt hat, die hat zwei Kinder, alleinerziehend, hat gesagt, davor hat sie dafür gearbeitet, um irgendwie zu überleben, um irgendwie Essen in den Magen ihrer Kinder zu kriegen. Irgendwie, war ihr scheißegal wie, Hauptsache sie macht's. Und mit diesem Projekt bedingungsloses Grundeinkommen hat sie zum ersten Mal, ist sie morgens aufgestanden, gesagt, boah, ich habe richtig Bock zu arbeiten.
Und ich glaube, das ist auch die Mehrheit so, aber man kennt trotzdem diese Beispiele von Menschen, die sagen, okay, jetzt mal nicht das bedingungslose Grundeinkommen, aber man sagt, man hat diesen Hartz-IV-Satz und wenn ich den immer kriege, dann arbeite ich immer genauso viel drüber und wenn ihm das nicht abgezogen wird, also bis jetzt ist ja die Krux an der Sache, wenn du sagst, ein Schüler kriegt eigentlich eine Unterstützung, wenn aber so und so viel in seinen Ferien arbeitet, dann wird ihm die Unterstützung wieder abgezogen. Ja, weil es aber auch die Gegenbeispiele gibt von Menschen, die kalkulieren das nämlich so ein. Die sagen, okay, ich nehme mir quasi die Unterstützung, die ich kriege, entweder bei Arbeitslosen Hartz IV oder bei Schülern, ich kriege die BAföG oder was auch immer. Und ich weiß aber, ich kann trotzdem noch so viel drüber arbeiten, wie ich will. Es wird mir nichts abgezogen. Das ist ja das Beste. Dann habe ich ja mehr Vorteile.
Ja, aber wer macht das denn nicht so? Also jetzt mal wirklich.
Aber dann habe ich ja mehr Vorteile als alle anderen. Und dann kommt wieder der Mittelständler, der sagt, aber das ist total unfair, weil um auf dasselbe Niveau zu kommen, wie ich bin, muss der andere viel weniger arbeiten.
Halt doch, aber dann würde ich zu dem Mittelständler sagen, ja dann, sorry, aber jeder versucht doch, sich irgendwie immer steuerliche Vorteile zu arbeiten. Und hier, ach, da gibt's aber eine Lücke. Und schau mal, wenn du das jetzt da einkaufst und da kannst du noch die Steuer berechnen, dann musst du sie nicht berechnen, mach es doch lieber so, rechne die Stunden lieber ganz anders ab. Also da muss ich wirklich ganz klar sagen, den Neid verstehe ich nicht. Und wenn ich dann daran denke, dass dann es genug Reiche, wenn du überlegst, wer eigentlich wirklich zu den Reichen gehört, das sind teilweise nur irgendwelche Spitzenbanker. Und wenn die aber nur einmal ihr Maul aufreißen und mir irgendwas erzählen wollen zu Fairness und ja, aber ich will nicht, dass der hier sich dann mit Hartz IV einen faulen Lenz macht und ich mir dann denke, jetzt überleg mal für zwei Sekunden, was dein Job ist. Das geht für mich nicht an.
Also das sind ja auch extreme Beispiele. Wir nehmen Hartz-IVler und den Top-Manager, weil der Top-Manager verdient auch schon durchs Nichtstun automatisch. Die Maschine läuft und das hat auch nichts mehr mit Leistung zu tun. Das kann er gar nicht mehr leisten, was er verdient.
Die Pole sind ja hier bewusst von uns geschaffen.
Genau. Aber wenn du jetzt die Mittelständler nimmst, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass mindestens zwei Mittelständler uns hören, von unseren fünf Hörern, die wir insgesamt haben, der Mittelständler wird sagen, ich bin kein Top-Manager, bei dem vermehrt sich das Geld schon automatisch. Und ich bin kein Hartz-IVler, der sagt, wenn ich es richtig angehe, muss ich nie eine feste Arbeit haben. Es reichen mir 10 Stunden in der Woche plus meinen Satz, den ich als Hartz-IVler kriege. Hey, da komme ich gut um die Runden. Und der Mittelständler sagt, ich muss 40, 45, 50 Stunden arbeiten. Ich bin vielleicht selbstständig, ich muss 60 Stunden arbeiten, um auf ein mittleres Gehalt zu kommen. Und dann sagt er, dann stimmt's für mich nicht, weil ich in der Mitte bin von dem einen, der automatisch Geld kriegt, weil er einfach bei ihm läuft die Maschine, und bei dem anderen, oh, weil der wird halt so gepimpt und der rechnet sich halt aus, ich muss nicht so viel arbeiten. Und dann bist du als Mittelständler gefühlt, ich sage nicht, dass das richtig ist, aber dann bist du gefühlt in einer Zange, wo du denkst, ich bin der Gearschte.
Aber das ist, dann muss ich wirklich sagen, wenn diese Gefühle existieren, und wie du richtig sagst, die Gefühle existieren, und so wird es ganz vielen gehen, man hat ja immer das Gefühl, es wird einem egal bei was, alles wird einem immer weggenommen. Da sind wir, glaube ich, in Deutschland sowieso nochmal spezieller als andere Länder. Immer das Gefühl, alles wird uns genommen. Aber da fehlt es dann doch mangels Kommunikation, weil dann müsste man doch ganz klar kommunizieren als Politik, dass man auch als Mittelständler profitieren wird, wenn man beispielsweise einen Hartz-IV-Satz nochmal anzieht oder wie auch immer.
Und ich glaube, da fehlt der Mut in der Politik dazu, und da hat man auch Angst, dass man vielleicht die gegen sich aufbringen könnte, weil die es im ersten Schritt nicht verstehen, die sich dann eventuell wieder benachteiligt fühlen. Zum einen, ja klar, der Mittelständler, dem könnte man es eher erklären, aber natürlich, jetzt mal ganz böse gesagt, die Oberschicht will natürlich ihre Schäfchen im Trockenen halten, und die will, dass sie bevorzugt wird und nicht die anderen.
So, und jetzt ist was ganz Spannendes in der Folge hier passiert. Paradebeispiel eigentlich, warum wir sagen, wir wollen auf keinen Fall belehren, sondern wir wollen auch uns mit euch unterhalten. Wir haben selber jetzt gegenseitig verschiedene Perspektiven geschaffen, um über dieses Thema zu sprechen. Wir sind von Trickle Down irgendwann zu Hartz IV gekommen. Auch ein interessanter Weg.
Das ist also der umgekehrte Karriereweg, wenn man das so sieht.
Aber, ja, stimmt. Aber ich hoffe, es gibt euch genau dieses richtige Gefühl, nämlich so ein bisschen, ihr bekommt verschiedene Perspektiven aufgezeigt, könnt ihr einfach mal für euch mitnehmen, könnt damit machen, was ihr wollt, vielleicht widersprecht ihr mir komplett, vielleicht widersprecht ihr Alex komplett, seid aber vielleicht ein bisschen inspiriert, um dann im nächsten Gespräch vielleicht anders drüber nachzudenken oder zumindest das Gefühl zu bekommen, ah krass, es gibt halt die anderen Perspektiven. Während Flo sich eher da reindenkt, muss er jetzt eingestehen, ja stimmt, Alex, da habe ich gar nicht so viel bisher drüber nachgedacht, dass sich der Mittelständler dann irgendwann in der Zange fühlt zwischen superreich und arm. So.
Und was ich gerade mitbekommen habe, auch noch, dass nicht jeder neidisch ist. Also Flo scheint jetzt nicht der Neidtyp zu sein, sondern er gönnt ja eher als viele andere. Nehme ich auch mit. Ich habe gesehen, also bei dieser Folge haben wir jetzt auch gar keine Lösung gefunden. Um das geht es jetzt auch gar nicht. Einfach inspirieren, um mitzumachen, und gerne. Wir würden uns jetzt echt freuen, wenn ihr auf hand@fantasy.de mal schreibt, wie ihr zu diesem Thema steht.
Wir dürft euch auf die nächste Folge freuen. Folgt uns auf den Kanälen, wo ihr uns hört. Bewertet uns auf jeden Fall bei Spotify. Gebt uns 5 Sterne. Wenn ihr sagt, nee, ich würde jetzt lieber einen Stern geben, spart euch das und klickt euch in eure E-Mail rein. Schreibt an hand@fantasy.de ein kleines Feedback, warum ihr nur einen Stern geben würdet. Und dann ist das doch eine runde Sache.
Kann man eigentlich an Apple schreiben und sagen, dass man diese 1-Stern-Funktion einfach blockiert und erst ab 3 Sterne Bewertung kriegt? Also, nächste Folge entweder Milchmädchenrechnung oder was hatten wir noch rausgesucht?
Individueller Boykott.
Das war's.
Auf die Hand wird produziert von Radio Fantasy.